Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Und es ist eine Weltpremiere, denn der Wicked Vision Verleih hat Liliana Cavanis berüchtigten Spielfilm Der Nachtportier zum ersten Mal in einer Ultra-HD-Version auf Blu-ray herausgebracht. Mit einer ganzen Menge an Bonusmaterial, das den sogenannten Skandalfilm von 1974 mit Charlotte Rampling und Dirk Bogarde in den Hauptrollen nochmal neu einordnet und analysiert. Neben den Interviews gibt es dafür ein ausführliches Booklet und weitere Gespräche und Dokumentationen, die die Wirkung und Entstehung des Films vertiefen. Kuratiert hat das Ganze Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, mit dem ich vor der Sendung sprechen konnte. Hallo.
Hallo.
Bevor wir in Rezeption und Interpretation des Films eintauchen, sollten wir vielleicht ganz basal zusammenfassen, was für eine Geschichte erzählt der Nachtportier.
Der Nachtportier ist die Geschichte eines Amour Fou, einer unlebbaren Liebe gewissermaßen. Im Nachkriegs-Wien in den 50er Jahren begegnet eine Frau im Nachtportier eines Hotels ihrem ehemaligen Peiniger aus dem Konzentrationslager. Also er ist ein SS-Mann, der dort eine Schattenexistenz führt nach dem Krieg, und sie ist inzwischen die Ehefrau eines erfolgreichen Dirigenten, und in diesem Hotel beginnt sie, den Kontakt wieder aufzunehmen und quasi zum Teil unter umgekehrten Vorzeichen diese bizarre erotische Obsession wieder aufzunehmen, die einst in dem nationalsozialistischen Zwangssystem begann.
Schon bei der Uraufführung löste der Film einen Skandal aus. Er wurde konfisziert. Womit hat denn diese Geschichte einer Amour Fou zwischen einem Nazi-Wärter und seinem ehemaligen KZ-Häftling damals eigentlich die Gemüter erregt?
Interessanterweise war das in Italien, wo der Skandal zunächst einsetzte, zurückzuführen auf die Sexszenen des Films, die aus heutiger Sicht nicht sehr freizügig sind allerdings. Es ging aber darum, dass hier eine Frau die Initiative zum Sex ergreift, was als obszön gewertet wurde. Also ein sehr unzeitgemäßes Argument in Italien damals. Und der Film wurde, wie das oft so war zu dieser Zeit, dann kurzfristig erstmal verboten und dann aber nach Protest der von Filmschaffenden und der Regisseurin wieder freigegeben. Also es ist eigentlich so ein bisschen ein Sturm im Wasserglas gewesen. Was erstaunt ist, dass gerade diese politische Sprengkraft des Films und der historische Aspekt nicht Teil dieses Skandals damals waren.
War das denn ein Teil der internationalen Rezeption des Films?
Man muss sagen, dass der Film in einer Tendenz entstanden ist, als mehrere linksintellektuelle Regisseure und Regisseurinnen auch in Italien sich des Nationalsozialismus annahmen. Visconti mit Die Verdammten, Lina Wertmüller mit Sieben Schönheiten und Pier Paolo Pasolini dann mit Die 120 Tage von Sodom und indirekt auch Bertolucci mit dem Film Der große Irrtum, der aber im italienischen Faschismus spielt. Und da gibt es immer eine Verquickung von sexuellen Begehren, Fetischismus und Nationalsozialismus. Und diese spezifische Tendenz, die so zwischen 69 und 75 offensichtlich war. Da war der Nachtportier ein Schlüsselfilm, kann man sagen. Insofern wurde er international auch in diesem Kontext diskutiert, und in Deutschland spielte natürlich das Sexualpolitische dabei eine sehr große Rolle. Man muss allerdings sagen, dass der Film jetzt kein großer Erfolg war. Er wurde eher in Feuilletons diskutiert, und das dürfte auch international diese Tendenz gewesen sein.
Das prangern Sie ja auch im Booklet an, dass man die Doppelbödigkeit des Films gar nicht wahrgenommen hat. Das versuchen Sie ja dann sehr interessant, indem Sie den Nachtportier über Nietzsche lesen, was recht komplex ist. Was ist Ihr Gedanke dahinter?
Es gibt mehrere Ebenen, auf denen dieser sehr vielschichtige Film lesbar ist. Die eine Ebene ist zweifellos das Psychoanalytische, denn er spielt in Wien, und der Nachtportier ist natürlich auch entsprechender Titel, was das betrifft. Also der Hüter des Schlüssels zur Nacht, zum Abgrund. Und das wäre schon auch der Hinweis auf den nietzscheanischen Abgrund, also die philosophische Lesart. Der Film erzählt von einer Wiederkehr des Gleichen unter neuen Vorzeichen, die eine neue Chance bieten kann, und natürlich auch von der Todesnähe der unbedingten Liebe, also alles, alle Lust will Ewigkeit und so weiter. Alles Elemente, die Cavani sehr bewusst gewesen sein müssen, denn sie hat direkt im Anschluss den Film Jenseits von Gut und Böse gedreht über Nietzsche und Lou Salome. Also das ist mit Sicherheit wichtig für ja, das Drehbuch des Films auch schon gewesen. Und dann gibt es natürlich die politische Lesart, denn der Film Film geht auch um das Nachleben des Dritten Reiches durch die Leute, die überlebt haben und dann verdeckt in Deutschland und Österreich anderen bürgerlichen Berufen nachgingen. Und auch das ist in diesem Film präsent.
Es gibt auf dem Bonusmaterial ein Gespräch von Ihnen mit der Regisseurin Monika Treut, die durchaus als Wegbereiterin des Queer Cinema gelten kann, zumindest in Deutschland. Wie hoch ist denn das transgressive Potenzial von Der Nachtportier?
Ich denke, zu der Zeit, als der Film herauskam, wurde er eher so als ein sadomasochistisches Melodram gelesen und passte dann auch in so eine Reihe mit Der letzte Tango in Paris von Bertolucci und solchen Filmen. Heute wird das, denke ich, etwas anders gesehen, denn es ist mittlerweile offensichtlich und auch bekannt, dass Liliana Cavani eine lesbische Regisseurin ist, dass Dirk Bogarde eine Ikone der Schwulenbewegung ist als Schauspieler, also als geouteter Schauspieler später dann, auch durch seine Autobiografie, wo er ausführlich auf den Film eingeht. Und ich denke auch Charlotte Rampling ist eine sehr spezielle Darstellerin, die so dieses androgyne Körperideal, das man aus den 60er Jahren, sie war ja Model in der Zeit in England auch, also wo auch Twiggy bekannt war und so weiter, das sind alles Aspekte, die dem Film eine queere Rezeption garantieren. Und dann natürlich auch diese Bezüge zu Fetischismus, devianter Sexualität, Sadomasochismus, die hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Der Grund, warum ich mit Monika Treut darüber sprach, ist, dass sie in gewisser Weise auch als Zeitzeugin ja im Kino damals miterlebt hat und diese Diskussionen etwas reflektieren konnte aus ihrer Sicht als Künstlerin, Filmemacherin selbst.
Regisseurin Liliana Cavani wird ja vor allem mit Der Nachtportier in Verbindung gebracht, aber man kann in dem Booklet der Blu-ray ganz genau lesen, wie Sie Ihr Gesamtwerk neu versuchen zu ordnen. Für was für ein Kino steht denn diese Regisseurin?
Ich denke, sie wurde zunächst als eine Regisseurin eines Kinos der Transgression, der Grenzüberschreitung, der Tabubrüche gesehen. Also sie hat I Cannibali, also einen Film, in der Kannibalismus in dystopischem Kontext thematisiert, gedreht. Sie hat diesen sexualisierten Nietzsche-Film gemacht, Jenseits von Gut und Böse. Und sie hat den Roman Die Haut von Curzio Malaparte verfilmt. Alles im Grunde Filme, die sehr stark auch durchaus mal mit pornografischen Elementen stellenweise arbeiten und eben immer so dieses Skandalpotenzial hatten. Was man bei ihr aber nicht vergessen darf, sie hat sich mehrfach mit Franz von Assisi beschäftigt, unter anderem in dem Film mit Mickey Rourke, den sie gedreht hat. Und sie hat sich mit Galileo beschäftigt. Sie ist also nicht nur politisch kommunistisch orientiert, sondern auch stark an Persönlichkeiten der Aufklärung. Und dann, und das ist fast ein Widerspruch, wiederum an Mystikern wie Franz von Assisi oder Milarepa, einem buddhistisch orientierten Film. Also im Grunde ist sie eine extrem vielschichtige Künstlerin. Nicht alle ihre Filme sind auf dem gleichen Level gelungen, möglicherweise. Aber man kann sie tatsächlich mit Gewinn neu entdecken.
Sagt Markus Stiegelegger. Ich sprach mit ihm über Der Nachtportier von Liliana Cavani, die man jetzt wiederentdecken kann oder neu entdecken kann auf einer üppigen 4K UHD Blu-ray-Version. Version erschienen bei Wicked Vision. Vielen Dank.
Sehr gerne. Tschüss.